Hallo und herzlich willkommen zum 613. NMAC Podcast. Heute mit mir Alex und bei mir ist heute Erik. Hallo Erik.
Ja, hallo Alex und hallo liebe Hörer. Es freut mich sehr, dass ich wieder dabei sein kann. Aber was heißt wieder? Ich war in letzter Zeit ja leider nicht so häufig vertreten. Aber heute sprechen wir über ein Thema, das mir doch sehr am Herzen liegt. Und umso mehr freue ich mich, dass ich wieder dabei sein kann.
Ja, genau. Und wir reden nämlich über Super Mario, genauer gesagt der 6. Teil unseres Franchise-Podcasts, ist ja jetzt schon eine, sagen wir mal, eine etwas länger her, dass wir zuletzt einen Mario-Franchise-Podcast hatten. Ich bin mir nicht ganz sicher, das sind jetzt auch schon wieder ein paar Jährchen, also ich müsste jetzt rechnen. Ich habe die Nummer, aber ich überlege gerade, wie lange wird das her sein?
Ich schätze mal, das war quasi am Ende der Wii U-Zeit oder zumindest Anfang der Switch-Zeit, wo wir darüber das letzte Mal gesprochen haben.
Ja, das war 107. Das müsste noch... Das war Anfang 2016.
Ich ja, dann war die Wii U noch aktuell zu dem Zeitpunkt und da hätten wir diesen Podcast noch nicht zweifelsfrei machen können.
Nein. Ganz genau, weil wir reden nämlich heute über die Wii U und 3DS-Spiele plus ein Bonus, nenne ich es jetzt mal.
Ja, welcher ganz Bonus am Ende das ist, das werden wir dann am Ende genau nochmal lüften.
Genau. Wir wollen einfach über die Mario-Spiele ein wenig reden. Jetzt nicht so ausführlich, wie wir normalerweise in einem Podcast über die Mario, über so Spiele reden, aber halt so einen kleinen Überblick über die Spiele, die da so erschienen sind. Ich würde auch sagen, wir fangen einfach direkt mit dem Spiel an. Wir gehen sie chronologisch durch, also auch nicht nach System oder so, sondern wirklich nach Erscheinungsweise.
Tatsächlich gehen wir aber auch nach System, wenn wir das in der chronologischen Reihenfolge machen.
Oh ja, du hast recht. Das ist wirklich fast die Systemreihenfolge und dann kommt halt noch dieser Bonus dazu. Weil halt die Spiele auch wirklich so in dieser Reihenfolge erschienen sind, mit einem klitzekleinen Ausbrecher beim Ende, weil das Spiel halt für Wii U und 3DS erschienen ist. Richtig. Aber fangen wir einfach mal an mit Super Mario 3D Land für den 3DS. Ist am 3. November 2011 in Japan erschienen, am 13. November 2011 in Nordamerika und am 18. November 2011 in Europa. Und zu meiner teilweise Schande muss ich sagen, es ist eines der wenigen Mario-Spiele, das ich nicht gespielt habe.
Oh, da hast du aber eine große Lücke in deiner Mario-Historie, denn für mich gehört Super Mario 3D Land wirklich zu den besten Plattformern mit dem, zu den besten Handheld-Plattformern mit Mario in der Hauptrolle. Ist natürlich auch hier ein klassisches Jump'n'Run. Allerdings profitiert dieses Spiel meiner Meinung nach schon sehr von dem 3D-Effekt des 3DS. Ja? Also Nintendo hat ja am Ende der Konsolenära selbst auf diesen Effekt größtenteils gepfiffen, was ich sehr, sehr schade finde. Aber gerade so in der Anfangszeit, und das Spiel kam ja dann auch im Launch-Jahr des 3DS raus, einfach nur ein großartiges Spiel, wie ich finde.
Ja, ich will es mir auch irgendwann eigentlich noch holen, um es nachzuholen. Auch wenn ich den 3D-Effekt dann nicht erleben werde, weil mein 3DS leider kaputt ist und ich nur noch ein 2DS bekommen habe tatsächlich. Bescheid. Deswegen habe ich ein 2DS und kein 3DS mehr.
Ja, es ist auch mittlerweile richtig schwierig. Ich meine, selbst auf dem Gebrauchtmarkt sind die Geräte teilweise sehr teuer. Also wenn ja normaler 3DS reicht, okay. Aber gerade wenn du zum Beispiel New 3DS XL haben möchtest, ja, den ich immer empfehlen würde, weil es meiner Meinung nach auch der beste Nintendo-Handheld aller Zeiten ist. Also wenn du da gerade neue Exemplare, also kannst du schon was gar nicht mehr bezahlen. Bin ich immer noch auf der Suche und hoffe, irgendwann dann zumindest halbwegs noch ein zweites Gerät zu finden. Weil bei mir das Schiebepad auch ein bisschen ausgeleiert ist und in eine Richtung auch die Charaktere sich dann nicht mehr ordentlich bewegen, was ein bisschen schade ist. Aber ich habe ja zum Glück noch andere 3DS-Konsolen da. Nur, kommen wir zu Super Mario 3D Land. Also dieses Spiel bedient sich ja sowohl den klassischen Elementen der 2D-Spiele als auch den typischen 3D-Elementen, die man dann halt aus späteren Plattformern dann kennt von der Reihe, die dann eher auf den Heimkonsolen erschienen sind. Aber ich finde, dieses Spiel ist wunderbar zusammengesetzt. Also da ist jeder einzelne Block genau an der Stelle, wo er auch hingehört. Und das macht unfassbar viel Spaß tatsächlich. Ich habe dieses Spiel rauf und runter gespielt. Ist zwar, glaube ich, relativ einfach auch, wenn ich es in Erinnerung habe. Aber es ist schon cool, endlich mal mit Mario mit so einem Tanuki-Kostüm zum Beispiel rumzulaufen und ihn dann halt in der dreidimensionalen zu steuern, ja. Also das ist schon ein sehr, sehr cooles Erlebnis, wie ich finde.
Ja, kann ich mir vorstellen. Also, wie gesagt, ich habe mir es jetzt für die Vorbereitung vom Podcast nochmal ein bisschen angeschaut. Es sieht halt wirklich, wirklich gut und kreativ halt auch noch aus. Deswegen, also das ist, ja.
Ja, vor allem, was ich halt bei diesem Spiel so super finde, da hat Nintendo tatsächlich mehr als in anderen Mario-Spielen diese ganzen Fähigkeiten, die du bekommst, wenn du halt so spezielle Items eingesammelt hast, wie zum Beispiel Feuerblume. Da kannst du zum Beispiel auch Rätsel mit lösen, dass dann irgendwo im Untergrund vier Fackeln zum Beispiel angezündet werden wollen, ja? Und das kennt man ja eigentlich nur so aus Zelda. Und das haben sie jetzt hier in Super Mario 3D Land untergebracht. Und das finde ich halt cool, weil normalerweise hast du diese ganzen Items ja auch nur, um Gegner zu bekämpfen oder irgendwie höher zu springen, weiter zu springen oder irgendwo hinzufliegen. Liegen, ne? Und hier bauen sie es halt wirklich mit in die Level-Architektur ein oder mit dieser Bumerang-Fähigkeit, die kam ja neu dazu. Da konntest du dann zum Beispiel ja hier Münzen, die in der Gegend rum, ja, ich will nicht flattern, aber in der G Luft schweben halt, damit einsammeln. Und ich finde das richtig kreativ, wie du schon sagtest. Und das habe ich in Mario-Spielen so stark eigentlich. Auch danach, auch wenn es da natürlich in anderer Weise kreative Ideen gab, aber diese Item-Einbindung, die habe ich so krass danach nicht mehr erlebt eigentlich.
Ja, das war hier halt das Aushängeschild, diese starke Item-Einbindung plus den 3D-Effekt. Ich denke mal, das sollte auch das Merkmal des Spiels sein, weil jedes Mario-Spiel, muss man ja mal so sagen, hat so sein besonderes Merkmal. Und der 3D-Effekt war hier natürlich das eins der großen Dinge, aber sie braucht ja auch irgendeine Gameplay-Mechanik, die da in dieser Hinsicht das trägt. Und ich denke, genau das wird es gewesen sein, diese Item-Sache, weil sonst wüsste ich jetzt, also hätte ich jetzt von nichts gehört oder gelesen, dass dieses Spiel, also sowas wie jetzt Odyssey mit dem, mit der Mütze und die Gegner übernehmen, zum Beispiel, ist ja so ein Element. Oder bei einem Spiel, das wir gleich noch besprechen werden, es geht es ja darum, auch ganz viel Münzen zu sammeln, dann sowas in der Richtung. Das hast du hier halt sonst nicht. Und deswegen denke ich, ist diese Itemsache so das große Ding von dem Spiel.
Genau, und was ich halt zu
Ja.
diesem Spiel auch noch sagen möchte, was mir gut in Erinnerung geblieben ist, durch diesen 3D-Effekt eben, dass du, weil es sind ja schon dreidimensionale Levels, auch wenn sie halt recht wie diese zweidimensionalen Abschnitte aufgebaut sind. Also man läuft halt von links nach rechts größtenteils, aber man kann trotzdem nach vorne und nach hinten so im Raum gehen. Und da muss ich halt sagen, durch diesen 3D-Effekt, wenn du zum Beispiel auf eine Plattform im Vordergrund springen willst, die kannst du wesentlich besser einordnen, als das zum Beispiel in anderen 3D-Spielen zum Beispiel der Fall sind, die eben nicht diesen 3D-Effekt des 3DS verwendet haben. Oder auf anderen Konsolen. Also das fand ich da schon richtig klasse. Es hat eine sehr, sehr gute Spielbarkeit dadurch.
Ja, kann ich mir sogar sehr gut vorstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel an Link Between Worlds denke und wie gut da der 3D-Effekt auch zum Spielgefühl beiträgt. Ja, kann ich mir das hier auch vorstellen, wie das dann hier der Fall sein wird.
Ja, definitiv.
Ja. Jetzt eine Frage noch, bevor wir zum nächsten Spiel kommen. Kannst du dir vorstellen, dass man dieses Spiel ohne den 3D-Effekt dann natürlich als eine Art Super Mario 3D Land HD neu veröffentlichen kann auf der Switch oder Switch 2?
Kann ich mir
Also,
vorstellen,
ja.
durchaus. Also es gibt in diesem Spiel ja auch Rätselboxen und bei manchen dieser Rätselboxen, also ich möchte das jetzt auch nicht bestätigen, aber ich habe in vielen Rezensionen damals gelesen, dass in diesen Rätselboxen diese Rätsel ohne 3D-Effekt überhaupt nicht lösbar seien, was ich persönlich für ein bisschen Quatsch halte, weil ich habe also auch nicht immer mit eingeschaltetem 3D-Effekt gespielt, sondern auch extra mal in den 2D-Modus, also ich habe den 3D-Effekt ausgeschaltet, sagen wir es mal so, also komplett runtergefahren. Und ich habe die Rätselboxen trotzdem lösen können. Das war jetzt vielleicht Glück oder ich kann das einfach besser einschätzen als andere Spieler, das weiß ich nicht. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, wenn man hier, wenn es jetzt wirklich offiziell nur mit 3D-Effekt lösbar sei, dass man die ein bisschen umbauen kann und schon hätte man dieses Spiel dann auch, zum Beispiel jetzt auf der Switch oder Switch 2 spielbar machen können. Also halte ich durchaus für eine Möglichkeit und ich könnte mir auch hier auch vorstellen, dass Nintendo das ganze Spiel dann auch noch um ein paar extra Levels dann erweitern wird.
Ja, würde ich mir auch immer vorstellen. Also den Touchscreen brauchst du nicht zwingend. Da weiß ich halt nur, dass da irgendwie Items abgebildet werden und so Level-Infos und sowas.
Ja, also der war auf keinen Fall essentiell, also keine
Ja.
Funktion, die du jetzt nicht anderweitig umsetzen könntest.
Gut. Ja, vielleicht kriegen wir das ja irgendwann nochmal abwarten. Wäre natürlich eine coole Sache.
Auf jeden Fall, weil ich finde, dieses Spiel sollte unbedingt mehr Leuten zugänglich gemacht werden. Es ist zwar, glaube ich, so, ich hatte irgendwie in der Vorbereitung jetzt mal gelesen, auch das siebte bestverkaufteste 3DS-Spiel. Also sollte zwar schon oder sollten schon viele Spieler dann gespielt haben, aber ich kann es ja auch empfehlen, hol es auf dem 2DS unbedingt mal nach.
Ja, also ich werde schauen, dass ich es nochmal irgendwann nachhole. Definitiv habe ich fest vor, schon lange vor. Aber ich will es halt auch. Auch weil ich es einfach noch in der Sammlung haben will, gerne.
Ja, kann ich verstehen.
Gut, würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Spiel über, das ja auch für den Nintendo 3DS erschienen ist. New Super Mario Bros. 2, erschienen am 28. Juli 2012 in Japan, am 17. August 2012 in Europa und am 19. August 2012 in Nordamerika. Und das ist das Spiel, das ich eben schon erwähnt hatte, das diese Münzen so stark in den Vordergrund gerückt hat. Was ja schon am Cover deutlich wurde, dass so schön dieses goldene Cover mit den Mario und Luigi sammeln ganz viele Münzen. Es war ja so ein Gameplay-Ding, dass die da Münzen zu sammeln haben.
Ja,
Weiß nicht, ob
da
du
muss
dich
ich.
da noch dran erinnerst. Ich meine, da hast du ja teilweise, keine Ahnung, 10.000 Münzen oder so auf einmal in einem Level, also auf deinem Zähler oben gehabt und so.
Ja,
Also das war schon,
das war schon ziemlich übertrieben, wie ich finde. Also, auch als
ja.
Nintendo das Spiel damals angekündigt hat mit It's All About Gold und so weiter und so fort, ja, ich habe das Spiel dann natürlich so ein bisschen nicht unbedingt mit Vorfreude erwartet. Also ich wollte es natürlich spielen, weil ich einfach Super Mario-Fan bin seit Super Mario Land, ja, als ich damals es auf dem Game Boy gespielt habe. Und deswegen muss ich es natürlich dann auch spielen, habe es auch zum Release gespielt. Ja, ich muss aber sagen, mir war diese ganze Goldmünzensammelei dann doch schon ein bisschen zu viel, weil dadurch wurde das Spiel auch ziemlich einfach, weil ich hatte am Ende, was weiß ich, wie viel One-Ups gesammelt und Leben, weil du kriegst ja für alle 100 Münzen ja auch noch ein Leben dazu, ne? Und da finde ich, da hätte man das schon mal ein bisschen verändern können, einfach mal sagen können, ja, jetzt gibt es irgendwie erst ab 1000 Münzen ein Leben zum Beispiel, ja. Hätte das Ganze vielleicht etwas entschlackt, aber es war schon ziemlich einfach und ansonsten waren es ja im Grunde nur Spielmechaniken, die man ja auch aus früheren Mario-Spielen schon kannte und sonst war ja wirklich nichts Neues. Ich erinnere mich noch dran, dass man, glaube ich, irgendwie auch ein bisschen dazu motiviert wurde. Ich glaube, insgesamt 1 Million Münzen zu sammeln, die aber auch, glaube ich, spielstandübergreifend gesammelt wurden. Die wurden, soweit ich weiß, sogar im Hauptmenü dargestellt, irgendwie in so einem Zähler, wie viel man hat. Und dafür gab es auch nochmal eine Überraschung. Boah, ich weiß nicht mehr, was es war, aber ich glaube, es war einfach nur eine Statue aus Gold, die dann irgendwo rumstand.
Ja, es war jetzt irgendwie so, was war es? Ich weiß auch gerade nicht mehr genau. Ich weiß noch, dass es gab einen Coin Rush Modus auf alle Fälle. Also klar, ich glaube, den hast du erst bekommen, wenn du das Spiel einmal durchgespielt hast. Und
Ja,
dann hast du die
das.
ganzen Level halt im Coin Rush Modus gespielt. Also das war nochmal so, das Ganze nochmal höher setzen, den ganzen Kram. Weil da hast du, glaube ich, drei zufällig gewählte Level hast du gespielt und musstest so viele Münzen wie möglich sammeln.
Ja, also ich sag's mal so, wenn du irgendwie so einen Soundfetisch hast und so einen Soundeffektfetisch hast und hörst, wie Mario Münzen einsammelt, ich glaube, dann ist es das Spiel für dich.
Ja, das definitiv. Ja, ich meine, es hat 81 Level gehabt, das Spiel. Das kann man jetzt nicht sagen, dass es wenig ist. Also.
Nein, nein, das ist schon eine ordentliche Anzahl. Also da gibt es
Ja.
Mario-Spiele, die deutlich kürzer sind.
Ja. Also, es ist auch ein gutes Spiel, aber ich muss halt sagen, so in der Mario. Ja, unter Mario-Spielen ist es eigentlich eines der schwächsten Jump and Runs mit Mario. Für
Ja,
mich zumindest persönlich.
ich glaube, das wird auch, wenn du dir Top-Listen anguckst, wird, glaube ich, New Super Mario Bros. 2 kaum irgendwo auf den vorderen Plätzen auftauchen, wenn überhaupt auf den hinteren. Ja, ich glaube, viele, noch nicht mal absichtlich, ne, aber vergessen, dass es dieses Spiel überhaupt gab, ja. Weil wenn ich an die New Super Mario Bros. Reihe denke, ich denke dann an New Super Mario Bros., dann an New Super Mario Bros. Wii und New Super Mario Bros. U und das war's. Und dann noch die New Super Mario Bros., wie heißt es jetzt, das neueste? Wonder. Aber ist das New Super Mario Bros. Oder ist
Nein,
es
das ist
nur...
kein New Super Mario, das ist nur noch Super Mario Bros. Das haben sie bewusst rausgenommen, weil es nicht zur New-Reihe gehört.
Verrückt, aber sei es drum. Egal, aber das würde ich dann eher dazu zählen und ich würde das total übergehen, ohne dass ich es jetzt absichtlich übergehen möchte.
Ja, das ist genau der Punkt. Also wie gesagt, es ist nicht das beste Mario-Spiel. Ich weiß auch, die Wertungen lagen im Schnitt unter 80%. Was jetzt für ein Mario-Spiel nicht der beste Schnitt ist.
Nee, eigentlich nicht. Also allgemein für Nintendo-Spiele.
Ja. Es ist kein schlechtes Spiel, aber es ist halt nicht das Stärkste. Wenn sie irgendwann eine Collection rausbringen sollten, eine New Super Mario Bros. Collection, dann wäre es sehr wahrscheinlich trotzdem dabei. Wäre verdient, also muss dabei sein, einfach wegen Vollständigkeit. Allerdings sind es mittlerweile auch eigentlich zu viele New Super Mario Bros. Spiele, um da eine Einzel-Collection zu bringen, weil das wären ja dann 5 Spiele oder sowas, die drin wären und das würden sie nicht machen.
Ja, und sie haben ja auf der Switch auch New Super Mario Bros. U plus New Super Luigi U bereits veröffentlicht.
Genau.
Und vielleicht könnten sie höchstens New Super Mario Bros. 1 plus 2 in so einem Doppelpack bringen und den Wii-Teil vielleicht irgendwann nochmal einzeln.
Ja, wenn sie denn nochmal neu veröffentlichen, das ist immer so diese Sache.
Ja.
Du hast aber schon gesagt, das nächste Spiel in unserer Liste, New Super Mario Bros. U, das ist ja schon neu veröffentlicht worden auf der Switch. Wie haben sie es auf der Switch genannt?
Auf das New Super Mario Bros. U Deluxe.
Genau, stimmt, ja. Allerdings war es natürlich vorher einfach nur New Super Mario Bros. U auf der Wii U. Und mir fällt auf, also ich finde das Spiel nicht schlecht. Es ist halt
Nee.
ein typisches New Super Mario Bros. Spiel. Aber zu dem Zeitpunkt hatte sich diese Formel der New Super Mario Bros. Spiele, die ja damit angefangen hat, wir wollen, das erste New Super Mario Bros. War so dieser Schritt, wir wollen wieder zurück zu dem klassischen Super Mario Bros., nachdem wir die ganze Zeit diese 3D-Spiele hatten. Deswegen machen wir jetzt New Super Mario Bros. In dieser 2,5D-Grafik, aber mit dem klassischen Side-Scroller-Gameplay. Was ja auch eine tolle Sache war. Aber es hat sich mit der Zeit immer mehr abgenutzt, wie ich finde. Deswegen, New Super Mario Bros. 2 war schon nicht mehr der beste Teil. New Super Mario Bros. U ist besser als New Super Mario Bros. 2. Für mich aber auch nicht das stärkste Spiel der Reihe. Gleichzeitig muss ich halt sagen, dass ich derzeit auch sehr Mario ermüdet war, weil Nintendo einfach, man nicht nur was die Jump'n'Runs angeht, sondern allgemein Mario-Spiele. Die haben ja jedes Jahr etliche rausgehauen. Das ging so 2, 3 Jahre oder so. Da ist ja wirklich ewig viel erschienen. Allein 2009 bis 2013 kamen ja 6 Mario-Jump'n'Runs raus. 3D wie 2D-Spiele. Das
Ja.
ist einfach, ja,
Ja,
in 4 Jahren.
ich weiß, was du meinst, Alex. Ich kann mich gut daran erinnern, dass ich viele Kommentare, da war ich auch noch ein bisschen mehr so in Foren, Communities und so weiter unterwegs. Und da waren wirklich viele Kommentare, die halt auch das Mario irgendwie schon ein bisschen überdrüssig oder müde geworden sind. Ja, und ich kann auch verstehen, dass es dann auch nicht so angeschlagen hat, wie Nintendo sich das vielleicht vorgestellt hat. Und ich muss tatsächlich sagen, in der Retrospektive habe ich das Spiel so aus heutiger Sicht tatsächlich besser in Erinnerung, als es damals in meiner Rezension weggekommen ist. Die habe ich mir nämlich heute für diesen Podcast alle nochmal angeschaut. Und da muss ich auch sagen, man hat diese ganzen Mechaniken alle schon verinnerlicht. Und ich fand es auch damals irgendwie ein bisschen albern. Man hat ja mit der Super-Eichel ja so ein neues Item eingeführt, wo man sich in so ein Flughörnchen-Suit gezwängt hat. Und das war einfach nur so ein Ersatz für diesen Propeller-Pilz, den es vorher gab, ja. Und man hat einfach ein Item weggenommen, neues Item hinzugefügt, aber beides hatte irgendwie so dieselbe Intention dabei gehabt, oder dieselbe Funktion gehabt. Und das fand ich irgendwie ein bisschen albern. Aber trotzdem bleibt dieses Spiel bei mir schon in wohliger Erinnerung. Alleine deshalb schon, weil es ein Launch-Titel für die Wii U damals gewesen ist und dort das erste Spiel, was ich auf der Wii U gespielt habe, nachdem überhaupt mal das hier Day One Update für die Konsole runtergeladen wurde, was ja ewig lang gedauert hat. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern noch kannst.
Ja, ich erinnere mich dran.
Ja, also furchtbar. Nee, und dann habe ich es halt gespielt und ich fand es halt auch cool, so mit dieser Oberwelt und so weiter und so fort. Hat mich so ein bisschen an Super Mario World auch erinnert. Und das mochte ich tatsächlich schon sehr und ich habe es auch gerne gespielt, wenn es natürlich auch schon sehr abgenutzt war. Und ich muss auch sagen, bei diesen New Super Mario Bros. Spielen, die sind schon immer sehr einfach bzw. zugänglich gewesen und erst so in den letzten drei Welten ungefähr, da kamen dann für mich so die Herausforderungen, warum ich dieses Spiel immer gerne gespielt habe. Ja, also die ersten vier Welten, oder wie viel es dann waren, oder fünf Welten, keine Ahnung, die waren für mich so eine Art Einstiegstraining, einfach so eine Vorbereitung auf das, was da kommt. Und dann habe ich wirklich Bock auf das Spiel gehabt und dann habe ich dann auch noch Münzen gesammelt, die man halt braucht für halt irgendwelche Boni. Also ich glaube, da konnte man noch eine extra Welt freischalten oder sowas. Dann habe ich auch noch mal die ersten Levels halt deswegen gespielt und da den Rest geholt, natürlich. Als Komplettist macht man das natürlich. Aber ja, es ist halt ein gutes Spiel, keine Frage. Aber es ist halt ein Spiel, das in der Zeit erschienen ist, wo Mario halt sehr abgenutzt war.
Und genau das ist das Problem gewesen. Ich denke, deshalb hat es auch bei den Wertungen zwar besser abgeschlossen, ist ja der zweite Teil von New Super Mario Bros., aber eben nicht so gut, wie man es von Mario gewohnt ist. Es war halt ein ja, niedriger 80er-Bereich Spiel. Was jetzt nicht heißen soll, dass das Spiel schlecht ist, wie gesagt. Ich bin immer der Meinung, auch ein 7er-Spiel kann ein richtig gutes Spiel sein.
Eben.
Mich hat es halt damals auch nicht so 100% abgeholt. Ich habe es gespielt, ja, ich habe es gerne gespielt, aber es hat mich irgendwie, wie fast die gesamte New Super Mario Bros. 3, wie mir gerade so auffällt, nicht so 100% mitgenommen. Also ich bin anscheinend nicht so der Fan der New Super Mario Bros. Reihe, wie ich gerade merke.
Ja, also
Ja?
ich kann es verstehen. Und sie haben dann aber trotzdem 2013 an dem Konzept festgehalten und dann ja, das war ja dann das Jahr des Luigi, da haben sie New Super Luigi U rausgebracht, wo man eben dieses Spiel dann nochmal mit Luigi spielen konnte, aber halt, ich glaube, die Levels waren noch ein bisschen verändert. Das muss ich auch sagen, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich New Super Luigi U wirklich viel gespielt habe. Also, das war schon so ein Spiel, das habe ich dann. Ja, mir zwar gekauft, auch ein bisschen gespielt. Ich weiß, es war noch, bevor ich mein Studium damals angefangen habe. Aber dann war der Sommer auch irgendwann vorbei. Dann ging der Ernst des Lebens wieder los. Ja, und dann ist New Super Luigi U bei mir so ein bisschen in, ja, Vergessenheit geraten auch.
Ja, ich hab's ehrlich gesagt gespielt, New Super Luigi, aber nie durchgespielt. Keine Ahnung warum. Ich habe da nicht den Elan gehabt, das dann zu beenden.
Ja, aber
Ja.
das Tolle ist, ich kann es demnächst vielleicht dann auch auf einer aktuellen Konsole machen, denn jetzt, wo die Switch 2 ja inzwischen da ist, bin ich noch dabei, mir ein paar Switch-Spiele für die Sammlung nachzukaufen, die ich bislang verpasst habe. Und dazu gehörte dann auch besagtes New Super Mario Bros. U Deluxe. Und ja, ich werde den beiden Spielen, also vor allem New Super Luigi U, dann definitiv nochmal eine Chance geben. Und ja, dann einfach das Ganze heute vielleicht nochmal betrachten, vielleicht. Hab ich da inzwischen dann etwas mehr Lust drauf? Mal schauen.
Ja, wie gesagt, verdient haben die Spiele die Aufmerksamkeit, weil es sind keine schlechten Spiele. Und deswegen, also hab New Super Mario Bros. U Deluxe auch verfügbar, deswegen werde ich vielleicht auch nochmal irgendwann reinschauen.
Ja.
Ja. Gut. Gehen wir zum nächsten Spiel über, das ebenfalls Wii U ist, und zwar Super Mario 3D World, den im Endeffekt Nachfolger von Super Mario 3D Land, der am 21. November 2013 in Japan, am 22. November 2013 in Nordamerika und am 29. November 2013 in Europa, so 29, ja, stimmt. Ja, das habe ich tatsächlich auf der Wii U gar nicht gespielt.
Was hast du da? Also, du hast es aber nachgeholt,
Ich habe
hoffentlich.
es auf der Switch gespielt.
Ah, sehr gut.
Ja, aber auf der Wii U habe ich das damals nicht gespielt. Man merkt schon, es war wirklich meine Zeit, in der ich mit Mario nichts anfangen konnte mehr, weil ich einfach gesättigt war. Zu
Ja.
sehr gesättigt war, was Mario anging. Und das galt leider auch für dieses Spiel. Ich habe es, wie gesagt, nachgeholt. Sehr gerne gespielt. Das ist ein tolles Spiel, muss ich einfach sagen. Also, das ist damals, ich auf der Wii U gespielt habe, ist sogar fast, ist wirklich ein Versäumnis gewesen. Und auf der Switch habe ich dafür halt ein komplett neues Spiel bekommen zu der Zeit und habe es echt, ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht so lange gebraucht, bis ich dann wirklich durch, bis ich habe es dann in sehr schnell einem Rutsch durchgespielt, weil ich einfach die Zeit drin versunken bin in diesem Spiel.
Ja, man muss dazu sagen, für mich kam, wenn man jetzt mal so ehrlich ist, es ist ja quasi eine Fusion, einmal aus Super Mario 3D Land, was jetzt so ein bisschen die Ästhetik, den Aufbau der Spielwelten und so weiter angeht, natürlich noch in einem deutlich größeren Maßstab, weil es ja dann auch auf einer Heimkonsole erschienen ist, die mehr Power hat, da war mehr möglich. Und halt dem Mehrspielaspekt, den man ja aus der New Super Mario Bros. Reihe kennt. Also man konnte dieses Spiel ja auch zu viert spielen gleichzeitig. Und das fand ich halt schon ziemlich toll. Habe ich zwar, glaube ich, nur zweimal oder so kurz gemacht. Das war, glaube ich, einmal auf der Gamescom. Und ich glaube, dann einmal hier zu Hause mit einem Freund dann tatsächlich das zu zweit gespielt. Hat sich leider nie öfters angeboten. Hätte ich aber sehr gerne gemacht, weil ich es einfach cool finde, diese typischen Mario-Plattformer auch mit mehreren Leuten spielen zu können.
Stimmt. Also ich habe den Mehrspielmodus tatsächlich erst nie ausprobiert. Ich kann es wenig dazu sagen.
Ja, viele sagen ja immer, das wird dann irgendwann zu chaotisch. Und gerade wie zum Beispiel bei New Super Mario Bros. U ist ja so, wenn dann irgendwie jemand, ich glaube, getroffen wird oder ein Item einsammelt, friert das Geschehen irgendwie kurz ein und der Blick ist dann darauf gelenkt. Finde ich irgendwie ein bisschen unnötig, weil das könnte auch einfach normal weiterlaufen. Ich weiß leider nicht mehr, wie es bei 3D World jetzt genau war. Aber ansonsten finde ich es halt cool, und finde es halt schade, dass es dann doch eher eine ablehnende Haltung bei den Fans gegen diese Mehrspieler-Modi dann gibt.
Ja, kann ich auch nicht ganz verstehen, weil verdient ist es nicht. Die sind ja gar nicht schlecht, diese Mehrspieler-Dinger. Also die Funktionen, die da drin stecken.
Ja, eben. Und ich finde, man kann sich mit allem irgendwie so ein bisschen arrangieren und das geht auch hier, weil so schlimm ist es jetzt auch nicht. Klar, man muss natürlich trotzdem immer weiter so den Fokus auf seinen Charakter halten, weil wenn man gerade irgendwie springt und oder über einen Abgrund will oder einen Gegner ausweichen will, wie auch immer, ja, man muss natürlich schon darauf achten, was jetzt gleich passiert und dann direkt darauf wieder reagieren. Kann ich schon verstehen, dass es nervig ist, aber es klappt schon irgendwie und ein bisschen Chaos ist jetzt auch nicht so schlimm.
Ja, man muss halt auch dazu sagen, dass wenn man es nicht mag, kann man es nicht einfach alleine spielen.
Eben, weil ich meine, den Singleplayer-Modus nimmt einen ja keiner weg.
Genau. Ist übrigens das zweitbestverkaufte Spiel auf der Wii U.
Ja, kann ich gut verstehen. Also es ist schon fantastisch. Was ist denn das Erstbeste?
Auf Platz 1 steht Mario Kart 8.
Okay, kann ich auch verstehen. Mangels
Ja.
Alternativen, ja.
Auf der 3 New Super Mario Bros. U, das vielleicht auch noch zu komplettieren.
Okay.
Die Top 9 sind alles Spiele, die irgendwann im Lebenszyklus der Wii U mal mit der Wii U gebundelt waren, muss man dazu auch sagen.
Gut, ja, das Wii U ist ja so, sag ich mal, ein leidliches Thema von Nintendo. Ist ja, glaube ich, auch die Konsole. Gut, Virtual Boy jetzt mal ausgenommen, ne? Aber von den großen Heimkonsolen dann eher ja sich nicht so wirklich verkauft. Ich glaube sogar schlechter hat sich, glaube ich, keine Konsole verkauft,
Nee,
oder?
also abgesehen vom Virtual Boy hat sich nichts von Nintendo schlechter verkauft. Es
Ja, es.
ist der größte, also wie gesagt, Virtual Boy ausgeschlossen, ist es der größte Flop.
Ja. Finde
Und
ich
ja.
wirklich sehr, sehr schade, aber
Ja.
ich meine, zum Teil hat es sich Nintendo auch selbst zuzuschreiben. Alleine finde ich schon so die Gamepads, die hätten einfach so das Standard-Eingabegerät sein sollen für die Konsole. Und dass man direkt bis zu vier von diesen Gamepads anschließen könnte. Ich glaube, dann wäre sehr viel mehr möglich gewesen.
Ja, und das Marketing haben sie leider verbockt bei der Konsole. Sie haben es zu sehr auf das Gamepad fokussiert, wodurch halt einfach zu viele Menschen nicht verstanden haben, dass es wirklich eine komplett neue Konsole ist.
Ja, vor allem ein Freund von mir hat damals tatsächlich gesagt, also er ist sehr skeptisch gegenüber Nintendo. Er wüsste nicht, wie das funktionieren soll, also zu dem Zeitpunkt halt, wie bei den Bandbreiten, die wir hier haben, wie man das Geschehen von der Konsole dann auf das Gamepad streamen kann, wenn man unterwegs ist, ne? Und damit fängt es schon an,
Ja.
ne? Ja. Aber was man zu 3D World unbedingt sagen sollte, es hatte wohl das geilste Minispiel inkludiert, was man sich nur vorstellen kann, was ja dann zu einem richtigen Spiel dann auch noch wurde, ein Jahr später.
Du meinst Captain Toad?
Ja, fantastisch. Also ich weiß noch, wie wir damals den Podcast aufgenommen haben und wir alle von Captain Toad geschwärmt haben, weil es einfach nur fantastische kleine Aufgaben waren. Und dann kommt tatsächlich ein Jahr später, vermutlich weil die Leute es so geil gefunden haben, dann eine richtige Spielversion davon mit, ich weiß nicht, 40, 50 Levels oder so. Und ich frage mich bis heute, warum wir noch keinen Captain Toad 2 haben.
Ja, ist eine sehr gute Frage. Der Podcast übrigens damals zu Mario 3D World, das war Podcast Nummer 2.
Ja, da seht ihr mal, wie alt wir schon sind und wie lange wir dabei sind, über
Ja.
diese Spiele zu sprechen.
Auf jeden Fall stimme ich dir voll ganz zu. Also ich war auch sehr begeistert, dass dann Captain Toad kam. Ich meine, ich kannte Captain Toad noch nicht aus Mario 3D World, weil ich es ja nicht gespielt habe. Also deswegen habe ich, aber Captain Toad habe ich dann gespielt. Und das war dann so, ja, mein erstes Erlebnis mit diesem ganzen Captain Toad-Ding, und das fand ich so gut. Da haben wir sogar, das habe ich ja damals noch nicht fürs N-Mac, aber da habe ich dann mit dem, oh, wer waren das damals? Wir hatten fürs N-Mac damals den Test geschrieben. Wir haben uns kurz geschlossen auf alle Fälle deswegen, wegen dem Spiel. Wir haben nur geredet gehabt über das Spiel. Ich weiß nicht mehr, wer das war vom N-Mac.
Vielleicht war es Mario.
Nee, Mario war es nicht. Ich glaube, es war Tobias sogar. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Auf alle Fälle, das war damals halt so, ja. Ich hab lernt Captain Toad halt über das Captain Toad Spiel und nicht über, Mario 3D World kennen.
Ja, eine interessante Möglichkeit. Wenn man es halt vorher
Ja.
verpasst hat, dann ist halt das richtige Spiel danach der erste Kontakt, ne?
Genau, und das haben sie ja später auch immer auf die Switch gebracht, das Captain Toad Treasure Tracker, erweitert um Level aus Mario Odyssey.
Genau, und du wirst tatsächlich lachen, auch Captain Toad, Treasure Tracker, habe ich, Treasures, ne, Treasure Trackers, so,
Treasure Tracker.
habe ich mir vor, weiß ich, auch ein paar Wochen dann auch nochmal auf der Switch gekauft, einfach um das halt demnächst nochmal spielen zu können und dann auch diese Levels, die ich ja noch nicht kenne tatsächlich, dann endlich mal, ja, nachzuholen und diese Lücke zu schließen.
Ja, verstehe ich. Ich muss gerade ernsthaft überlegen, ob ich das Spiel besitze für die Switch. Ich habe es, ja, ich habe es. Okay, ich besitze es.
Sehr
Gut,
schön.
ja. Ja, ich war mir gerade echt unsicher, ob ich dieses Spiel auf der Switch habe. Ja, gut.
Ja, ich habe mir halt so diese ganzen Spiele, die ich halt auf der Wii U hatte, die habe ich größtenteils dann ausgelassen auf der Switch. Nur jetzt hätte ich sie doch schon gerne, weil die Switch 2 ja auch abwärtskompatibel ist, ne? Und dann kann man es ja dann auch auf der neueren Konsole spielen. Ich hoffe, sie führen das System dann auch weiter fort mit dann der nächsten Switch 3 dann zum Beispiel, wenn die Konsole so heißen wird, wovon ich einfach mal stark ausgehe, dass das jetzt Nintendos Ding wird.
Ich denke auch. Aber das werden wir dann erst in ein paar Jahren erleben. Gehen wir mal weiter zu einem Spiel, das ja nochmal was ganz Eigenes dann war. Super Mario Maker. Das ist ja für Wii U und 3DS erschienen. Also für die Wii U am 10. September 2015 in Japan und am 11. September 2015 in Amerika und Europa. Die 3DS-Version dann am 1. Dezember 2016 in Japan und am 2. Dezember 2016 in Europa, Nordamerika und Europa. Muss ich sagen, ich habe nur die Wii U-Version gespielt. Ich habe das Spiel nie am 3DS gespielt.
Ich habe meines Erachtens nach beide Versionen gespielt, war allerdings von der 3DS-Variante, glaube ich, nicht so sehr angetan. War jetzt auf keinen Fall ein schlechtes Spiel, aber ich fand, es war eher ein Spiel, was man auf der Wii U spielen sollte, weil da macht das Gamepad einfach viel Sinn, gerade wenn du es halt zu zweit spielen willst oder mit Freunden einfach zusammen was bauen willst. Einer hat dann das Gamepad in der Hand, nimmt dann halt mit dem Stylus die verschiedenen Level-Elemente, stellt sie da und dahin und die anderen können es dann am großen Bildschirm sehen, das kommentieren und so weiter. Das fand ich halt schon echt klasse. Und ich fand es halt auch cool, dass du einfach Levels bauen konntest, die du online mit anderen Spielern teilen konntest, der die es dann auch gespielt haben. Du konntest denen dann ja auch Codes geben und das haben wir beim NMAC tatsächlich ja auch damals gemacht, also auf unserem YouTube-Kanal, liebe Hörer, da findet ihr dann noch ein paar Videos, die Mario damals aufgenommen hat und kommentiert hat. Da sind auch ein paar einiger meiner, ja, sagen wir mal, leicht sadistischen Levels drunter, wo er dann zur Verzweiflung getrieben wurde. Ist auf jeden Fall sehr, sehr unterhaltsam, wenn man sich die heute auch mal noch anguckt, und Mario schimpft sehr viel, also auch mit Schimpfwörtern. Also das ist sehr, sehr interessant.
Ja, das war schon sehr lustig, einige der Sachen, die Mario da von sich gegeben hat, wenn er geschimpft hat. Ich erinnere mich sogar an eine Sache ganz genau, die gebe ich jetzt nicht wieder, die soll man in den Crowd-Video. Das ist viel lustiger, wenn man das live dann sieht, während er das spielt.
Ja, absolut.
Ja, also muss ich aber auch sagen, ich fand die Wii U-Version deshalb halt gerade gut, weil du konntest da sehr gut bauen, du konntest das. Gamepad war gut eingebunden und du konntest die ganze Sache daran teilen. Das ging zwar auf dem 3DS auch, also hab sie gelesen, was im 3DS möglich ist. Du konntest ja logischerweise Level bauen, das ist ja das Hauptding. Nintendo hat 100 neue Level reingesetzt, die von ihnen stammen, damit man halt einfach was zu spielen hat. Aber der Tausch der Level, der ging, soweit ich weiß, ausschließlich über Street Pass. Das heißt mit Freunden, also mit Begegnungen, aber nicht übers Internet. Und das ist halt dann nochmal so eine Einschränkung, bei der ich mich halt frage, ob das wirklich dann auch das Mario Maker-Gefühl auslösen kann. Es war auch deutlich schlechter bewertet als die Wii U-Version, muss man dazu sagen. Es ist sicher kein schlechtes Spiel, aber ich bin mir da echt unsicher, ob das damals wirklich für einen Port gebraucht hat. Auf den 3DS. Ich denke, sie wollten, weil die Wii U einfach nicht so erfolgreich war, das Ding auf einer erfolgreicheren Plattform noch bringen, einfach weil eben Mario Maker, denke ich, sehr wichtig war.
Ja, gehe ich einfach von aus, dass man es halt einfach nochmal einer größeren Audience bereitstellen wollte. Aber die Version ist halt, wie gesagt, nicht die beste, weil Street Pass, so cool ich das Feature auch finde, für Super Mario Maker passt das einfach nicht. Ich meine, klar, sie hätten es zusätzlich anbieten können, einfach, ja, gar keine Frage. Aber ich verstehe auch nicht, warum man da keine Online-Anbindung macht, weil es geht ja dann einfach nur um Level-Einbindung und Level-Tausch. Und mal ganz im Ernst, es ist ja nicht so, als ob du da ein komplettes Level, was jetzt irgendwie etliche Megabytes groß wäre, runterlädst, weil es ist ja irgendwie nur, weiß ich nicht, vermutlich irgendwie so eine Art Textdatei, die im Hintergrund ist, die dann bestimmt kodiert ist, damit man weiß, an welchem Punkt welcher Block, welche Funktionen und so weiter dann auftaucht. Die ist ein paar, vielleicht 100 Kilobytes groß oder sowas. Hätte jetzt eigentlich auf dem 3DS kein Problem sein sollen vom Speicherplatz her.
Nee, eigentlich nicht.
Nee, also es ist ein bisschen seltsam. Aber ich muss halt sagen, dass Super Mario Maker, also auch auf der Wii U, wirklich die bestmögliche Variante war, die man so spielen konnte. Ich finde auch Super Mario Maker 2, was ja dann später auch noch auf der Switch erschienen ist, nicht so gut wie jetzt zum Beispiel dann die Wii U-Fassung tatsächlich.
Also stimme ich dir teilweise zu. Steuerungsmäßig war die Wii U-Fassung definitiv
Eben.
der Switch-Fassung überlegen. Man kann im Handheld-Modus mittlerweile, ich weiß nicht, ob es von Anfang an ging, auch mit einem Stift, halt mit einem Touchscreen-Stift spielen und das Ganze so umsetzen. Die Hand ist aber mehr im Weg als beim Gamepad, finde ich. Der Vorteil der Switch 2, also der von Mario Maker 2, ist halt die ganzen Erweiterungen, die sie reingepackt haben. Was es mittlerweile für verschiedene zusätzliches Themes gibt, was sie noch an weiteren Funktionen hinzugefügt haben, mit zum Beispiel einem Pilz, der also einen Link verwandelt oder weiteren Charakteren, die es da halt gibt. Also die Möglichkeiten, die man in Mario Maker 2 hat, sind halt einfach deutlich umfangreicher nochmal als in Mario Maker 1. Deswegen bin ich da so
Ja.
ein bisschen zwiegespalten, was ist das bessere Spiel? Aber rein, wenn man es von der Bedienung her geht, dann ist Mario Maker 1 dem zweiten Teil überlegen. Ja. Bin ich mal gespannt, ob sie für die Switch 2 irgendwann einen dritten Teil bringen noch. Oder ob sie die Marke jetzt fallen lassen dann doch.
Ach, also ich kann mir gut vorstellen, dass sie da noch was bringen. Würde mich auch nicht wundern, wenn es jetzt nicht mehr allzu lange dauern wird. Ich meine, wir haben ja jetzt seit vor ein paar Tagen auch das 40-jährige Jubiläum von Super Mario gefeiert. Da kann ich mir gut vorstellen, weil Nintendo hat ja jetzt zum Beispiel Super Mario Galaxy 1 plus 2 für die Switch angekündigt. Nächstes Jahr kommt ein neuer Super Mario Film ins Kino. Und mich würde es nicht wundern, wenn wir entweder Mario Maker 3 oder vielleicht sogar Super Mario Galaxy 3 nächstes Jahr bekommen würden. Würde mich jetzt nicht mehr wundern nach dieser Ankündigung, die wir jetzt so haben. Also sie haben da auf jeden Fall noch Sachen in der Hinterhand, die da kommen werden.
Gehe ich auch von aus. Ich habe schon gelesen, aber das ist, wie gesagt, das ist einfach nur die Hoffnung von einigen. Also, wie gesagt, aber das ist, wie ich vorher, ist nur die Hoffnung von einigen. Oder halt, sagen wir so, sie haben die Idee geäußert, dass es ein Super Mario 3D Maker werden könnte. Aber das wird, glaube ich, ein zu komplexes Spiel für Nintendo.
Ja,
Kann man nicht
schnell.
ausschließen. Es gibt
Ja.
Spiele, Editoren wie Dreams und so weiter, die ja 3D-Spiele-Kreation ermöglichen. Aber oh, ich weiß nicht, die sind halt auch immer ein bisschen komplex zu steuern, also ein bisschen kompliziert. Und Mario Maker hat ja gerade den Vorteil, dass es so einfach zu bedienen ist im Endeffekt.
Ja, also ausschließen will ich es auf keinen Fall. Möglich wäre es definitiv. Ich meine, es gibt einige Editoren, die super sind, also auch von Nintendo selbst. Also wenn man sich mal Excitebike-Spiele anguckt, also da sind schon echt krasse Editoren dabei, was die alles leisten können. Das sind ja dann, ja, die sind halt sehr simpel. Aber ich kann mir das halt auch für Super Mario vorstellen, wenn Nintendo da irgendwie einen Editor entwirft, der wirklich leicht mit einem Controller zu bedienen ist, weil gut, natürlich mit einer Maussteuerung und so weiter, wenn man noch eine Tastatur vielleicht anschließt, dann kann man halt viele Shortcuts eventuell verwenden. Aber das ist dann wieder eine Sache, dann nimmt das ja diesen ganzen Leichtigkeitsaspekt weg, den Nintendo ja immer, ja immer sehr im Fokus hat, sehr bedacht drauf ist. Müssen wir abwarten. Aber wäre auf jeden Fall cool. Würde dann ja auch zum Titel passen, wenn man es irgendwie Super Mario Maker 3D dann irgendwie nennt, zum Beispiel.
Ja, oder halt, wenn so wie es Nintendo gerne bei sowas macht, Super Mario 3D Maker.
Oder so, ne?
Wird passen. Übrigens, ein schöner kleiner Fun Fact am Rande. Super Mario Maker war damals das große Spiel zum 30. Jubiläum von Super Mario Bros.
Ja, macht natürlich Sinn.
Ja, deswegen ist es damals auch im September erschienen, kurz vorm Jubiläum, am 10. und 11. September. Das Jubiläum ist ja am 13. September. Und damit haben wir übrigens auch gerade 10 Jahre Mario Maker gehabt.
Ach, krass, ja.
Ja, also der erste ist 10 Jahre jetzt alt. Deswegen würde es mich jetzt auch nicht wundern, wenn sie wirklich in diesem 40-Jahre-Jubiläum, weil anscheinend wollen sie das so über ein Jahr verteilt begehen, so teilweise zumindest, dass sie da noch ein bisschen was ankündigen für die Zeit, die das Jubiläum noch läuft. Das heißt, sie haben jetzt so bis Frühjahr erstmal so ein paar Sachen, die sie bringen wollen, aber was kommt dann danach? Und da könnte ich mir vorstellen, dass wir dann so im Mai, Sommer, also Mai ist bis Sommer, bis September so, in dem Zeitraum, Mai bis September, noch irgendwas bekommen von Mario. Und da wäre dann zum Beispiel ein Super Mario 3D Maker vorstellbar.
Ja,
Oder
durchaus.
Mario Maker 3 einfach nur, je nachdem, was sie halt bringen.
Was ich übrigens bei den Spielen, die wir jetzt bis hierhin besprochen haben, ganz interessant finde, gerade so bei, also was heißt gerade, aber bei Super Mario 3D Land, New Super Mario Bros. 2 und New Super Mario Bros. U, da lagen ja zum Teil 2 Wochen oder noch ein paar mehr Tage oder 3 Wochen tatsächlich so dazwischen. Wo die Spiele dann so in verschiedenen Regionen auf der Welt erschienen sind, das kann man sich ja heute eigentlich überhaupt nicht mehr vorstellen, weil ich meine, du hast ja damals auch als europäisches Medium, wenn du irgendwie für Nintendo irgendwas rezensiert hast, du hast ja meistens trotzdem noch ein Embargo unterschrieben, dass du halt vor dem Tag halt keine Rezension veröffentlichen darfst, was aber irgendwie ein bisschen Quatsch war, weil das Spiel dann ja in Nordamerika oder vielleicht auch in Japan bereits schon draußen war. Und die Informationen eigentlich total frei verfügbar waren in englischer Sprache oder auf Japanisch halt. Ja, und heute erscheinen die Spiele, und das hat man jetzt auch gerade jetzt hier bei Super Mario Maker gesehen, da sind die Spiele ja wirklich mit Unterschied von einem Tag, was ja wirklich akzeptabel ist, weltweit halt erschienen, ne?
Das hatte, glaube ich, damals sogar noch den Grund also einer der Gründe war damals noch, dass in Japan ein anderer Tag für Veröffentlichung genutzt wurde als in Europa. Da war nämlich in Japan der Donnerstag bereits, den wir erst später bekommen haben. In Europa, Nordamerika hat Nintendo aber den Freitag für Veröffentlichung ganz lange genutzt.
Ja.
Das haben sie erst vor irgendwann im Switch-Zeitraum geändert, auf den Donnerstag. Daran lag dieser Tagesunterschied, der dann oft bei Spielen, wenn man mal so in die Zeiten zurückguckt, kann das sehr oft auffallen, dass Nintendo genau einen Tag zwischen Japan und Westveröffentlichung hat, was schlichtweg daran lag, Donnerstag, Freitag Veröffentlichung. Was sie dann später, wie gesagt, geändert haben in alles Donnerstag.
Ja, finde ich mittlerweile auch ziemlich gut, weil meine Arbeitswoche endet Donnerstagmittag. Also perfekt, wenn ein Nintendo-Spiel vom Wochenende rauskommt oder bei mir im Briefkasten liegt. Da kann das Wochenende direkt super beginnen.
Ja, das ist dann immer super, ja. Ja, wir haben noch ein Spiel, das wir besprechen wollen, den kleinen Bonus, den wir angesprochen haben. Weshalb Bonus? Weil dieses Spiel auf keiner Nintendo-Plattform erschienen ist, sondern auf iOS und Android. Und damit werden die meisten wissen, bevor wir sprechen, von Super Mario Run. Erschienen am 22. März 2017.
Ja, und wie du dir vielleicht vorstellen kannst, ich habe ja irgendwie eine Abneigung gegen Smartphone-Spielchen. Und deswegen habe ich Super Mario Run tatsächlich auch nie gespielt. Habe auch keine Intention, das jemals zu tun. Und jetzt hast du ein paar Sekunden, mir dieses Spiel schmackhaft zu machen oder zu sagen, ich soll's lassen.
Also ich kann es dir nicht schmackhaft machen, ich kann aber auch nicht sagen, ich soll es lassen. Es ist jetzt kein überragendes Spiel, aber es ist auch kein wirklich schlechtes Spiel. Also ich kann erstmal sagen, es gibt Mobile-Spiele, die sich wirklich lohnen. Ja. Du weißt, ich spiele immer wieder mal Mobile, beziehungsweise ich habe einige Spiele sogar sehr regelmäßig spiele. Und es gibt auch richtig gute Mobile-Spiele. Das hier ist eher so ein, ja, es ist ein okayes Spiel, es ist ein nettes Spiel. Aber jetzt keins, bei dem ich sage, das muss man gespielt haben. Erstmal, ich weiß nicht, ob du weißt, was für ein Spielprinzip dahinter steckt, weil das ist ja ein Jump'n'Run, aber weißt du, wie das funktioniert?
Ich glaube, du musst einfach nur auf den Bildschirm tippen und Mario springt und Mario läuft ganz alleine automatisch von sich.
Ganz genau, also das ist ein sogenannter Autorunner. Mario rennt von alleine und du musst halt in den richtigen Momenten springen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin mir nicht mehr sicher, ob man Mario irgendwie ausbremsen kann. Es gibt die Möglichkeit zu pausieren. Ich habe das Spiel nicht lange gespielt und das auch direkt, als es rauskam, ganz kurz nur. Ich weiß, sie haben später noch neue Level, neue Welten und sowas hinzugefügt. Aber ja, das habe ich alles nicht mehr mitgenommen. Es hat gut keine schlechten Level jetzt. Also die Level sind wirklich in Ordnung. Ich glaube, in jedem Level konnte man 5 Münzen, also 5 besondere Münzen sammeln. Das Ganze läuft mit Zeit, wie man es halt aus klassischen Mario 2D Jump'n'Runs kennt. Die Grafik ist so etwa die von New Super Mario Bros. U, würde ich sagen. Das ist so ungefähr die Engine, die sie benutzt haben. Der Stil erinnert zumindest ganz stark an dieses Spiel. Und du hast keine Leben im eigentlichen Sinne, sondern du hast so Seifenblasen, die man ja kennt aus Mario-Spielen, also zum Beispiel aus Super Mario World 2, wenn Baby Mario getroffen wird, fliegt es in der Seifenblase und Yoshi muss es wieder einfangen. Kennst du ja noch, gell?
Ganz genau.
Ja, die hast du und die sind halt dafür da, dass wenn du, dass du halt begrenzte Zahl, sagen wir so 2 Stück, das heißt, du kannst dir 2 Fehler erlauben, damit du wieder zurückgebracht wirst. Irgendwie so war das. Ansonsten ist es halt wirklich ein einfaches Mario Jump'n'Run. Du musst die Level absolvieren und halt die Level-Architektur verinnerlichen, ausnutzen und halt springen. Das war's. Ja, du kannst klassische Mario-Aktionen machen, wie auf Gegner springen und sowas. Das geht alles. Also von daher, es gibt auch Fragezeichenblöcke. Du kannst auch mit Luigi, Toad, Peach und Yoshi spielen, das ganze Ding. Also, ja. Aber wie gesagt, es ist ein nettes Spiel. Es hat natürlich hohen Erfolg gehabt. Also sie wurde sehr oft runtergeladen auf die Smartphones und Tablets und was weiß ich, auf die mobilen Geräte halt. Wie beliebt es letztlich war, weiß ich nicht. Ich habe in Erinnerung, dass man das Spiel auch, glaube ich, man lädt es kostenlos runter, kann aber dann nur die erste Welt spielen. Und wenn man den Rest des Spiels will, kostet es, glaube ich, 10 €, wenn ich mich ganz täusche. Zumindest war das damals der Fall. Weiß ich, ob es
Ist
immer noch so ist.
Ist zumindest, sage ich mal, ein relativ faires Konzept, weil du kannst das Spiel ausprobieren, wenn es dir gefällt, dann und du mehr spielen willst davon, dann kannst du es dir kaufen und wenn nicht, dann hast du deine Erfahrung gemacht, kannst es deinstallieren, fertig.
Genau, so habe ich es halt gemacht. Aber das war das übrigens typische Nintendo-Konzept bei Mobile-Spielen, weswegen, also die Mobile-Spiele von Nintendo haben immer das Konzept, sie müssen den Spielern entgegenkommen. Sie dürfen nicht, wie viele andere Mobile-Spiele, zu heftig in ihrer du musst bezahlen, damit du gescheit spielen kannst, Mechanik sein. Es fällt mir besonders bei Fire Emblem Heroes auf, das ja das erfolgreichste Mobile-Spiel von Nintendo ist, und das zu Recht. Es ist ein wirklich gutes Spiel, bei dem ich schon lange darauf hoffe, dass sie sagen, sie sind jetzt mit der Entwicklung fertig, sie erweitern es jetzt nicht mehr, es kommen keine neuen Geschichten mehr rein und wir veröffentlichen das Ding jetzt einfach für 10 € auf der Switch und ihr müsst kein Geld dann ausgeben oder sowas in-game oder so, sondern ihr verdient euch die Premium-Währung, die ihr braucht im Spiel und ja. Natürlich, die Events müssen dann irgendwann veranstaltet werden, aber das kann man ja wie bei Animal Crossing machen, dass dann saisonal die Events stattfinden und sich halt wiederholen nach einiger Zeit.
Ja.
Aber allein wegen den Geschichten, also wegen der Story, die erzählt wird, gibt mittlerweile für mehrere, wird Bücher genannt, Kampagnen, also Stories, die halt aufeinander aufbauen, die sind richtig gut, muss ich dazu sagen. Also einige von diesen Geschichten sind mit die besten Fire Emblem-Geschichten, die ich kenne.
Ach, cool.
Und das ist schon, also das ist ein Mobile-Spiel, das kann ich wirklich empfehlen. Sie haben es auch mittlerweile, das Spielprinzip war ja ursprünglich 4 gegen 4 Einheiten immer nur. Das ist auch immer noch das Hauptprinzip, aber sie haben mittlerweile auch Modi, in denen mehr Einheiten gegeneinander kämpfen dann. Ich würde es halt nicht auf dem Handy spielen, wenn, ich würde es auf dem Tablet spielen. Aber ich meine, das Spiel, da sagen die Entwickler von dem Ding, also die da mit beteiligt sind, von denen, müsste es sein, theoretisch könnte man mit dem Spiel einen wesentlich höheren Umsatz erzielen. Und der Umsatz von dem Spiel ist riesig, wenn Nintendo es zulassen würde. Aber Nintendo lässt gewisse Mechaniken, die Mobile Game typischer sind, nicht zu, weil sie diesen Fairness-Faktor drin haben wollen.
Ja, was ich auch ziemlich gut finde,
Ja.
weil ich kann dieses ganze geldgeile Konzept, ich meine, was ja dann auch mittlerweile schon in Videospielen zum Teil drin ist, die dann eben schon direkt auf Heimkonsolen im PC erscheinen, dass du dann halt irgendwelche Booster kaufen musst und so weiter, was ja halt Glücksspiel dann auch mittlerweile ist, oder ist zumindest in vielen Regionen so betrachtet wird inzwischen, was ja auch richtig so ist, deswegen manchmal sowas wie FIFA dann auch mal ab 18 freigegeben wird.
Ja.
Zu Recht, wie ich finde, weil du kaufst halt die Katze im Sack und du gibst Geld aus da drin. Und es gibt halt nun mal Menschen, die halt sehr anfällig dafür sind. Ja, und denen wird halt das Geld aus den oder aus dem Portemonnaie gezogen, was ich halt nicht gut finde.
Ja, finde ich auch. Also ich meine, das muss ich dazu sagen, um doch mal hier richtig zu stellen, Fire Emblem hat das auch. Du kannst richtig viel Geld in dieses Spiel stecken, wenn du willst. Um in diesen Gacha-Sachen deine Charaktere zu rekrutieren. Du verdienst aber, wenn du das Spiel wirklich spielst, so viel von der Premium-Währung, dass du es theoretisch nicht brauchst, wenn du jetzt auch nicht den Anspruch hast, zu sagen, okay, jetzt will ich aber unbedingt diesen bestimmten Charakter haben und dafür will ich jetzt, brauche ich jetzt so viel Premium-Währung, wie geht, bis ich den Charakter bekomme. Dann wirst du irgendwann Geld investieren, wenn du das wirklich unbedingt willst. Aber ich habe bisher nie das Problem gehabt, neue Charaktere zu bekommen und auch legendäre Charaktere zu bekommen. Mit dem, was ich im Spiel bekomme. Sie haben mittlerweile auch ein Abo-Modell. Ich glaube, das kostet 10 € im Monat. Und da kriegst du auch regelmäßig dann Premium-Währung und andere Sachen, die du zur Verfügung gestellt bekommst. Und hast dann noch mehr Chance und musst da halt weniger Geld ausgeben. Weil, wenn du Premium-Währung so kaufst, ist es halt schon recht teuer, wie in den meisten Mobile-Games. Geht halt nicht anders. Irgendwie muss es ja monetarisiert werden. Ich meine, das Spiel ist jetzt wie alt? 10 Jahre fast oder so in der Richtung. Und es läuft immer noch und wird immer noch erweitert. Irgendwie muss es ja finanziert werden.
Ja, ist schon richtig.
Also ja, aber es ist bei weitem nicht so wie andere Spiele. Ja, es ist noch keine 10 Jahre. Es ist 2017 erschienen im Februar.
Okay.
Aber trotzdem schon einige Jahre im Buckel.
Alex, um jetzt nochmal auf das Thema Super Mario
Ja,
Run
genau.
zurückzukommen, weißt du denn noch, ob dieses Spiel mit einem vertikal oder horizontal gehaltenen Smartphone gespielt wird?
Das wurde vertikal gespielt.
Okay, dann sieht man ja eigentlich relativ wenig von dem Bildschirmausschnitt dann eigentlich verhältnismäßig, ne?
Ja, also das ist, kannst du dir da auch etliche Screenshots oder Bilder zu Videos zu anschauen oder Trailer halt einfach. Das ist rein vertikal. Du siehst ausreichend, weil die Kamera, ich denke, ein bisschen weiter weg ist, als du es gewohnt bist bei vielen Mario-Spielen. Aber trotzdem, es ist limitierter, als man es bei Mario gewohnt ist. Deswegen läuft Mario auch, denke ich, immer eher ein Stück weiter, also ich denke, dass das der Grund ist, er läuft eher ein Stück weiter hinten als vorne. Also du hast etwa ein Drittel des Bildes, an der Stelle der Drittel des Bildes, da ist Mario. Dass du ein
Ah,
kleines
okay.
Stück hinter dir hast, aber den Großteil des Bildes vor dir hast, damit du auch re reagieren kannst.
Okay, das ist schon mal ganz gut, aber da denke ich mal, das ist auch einfach so gemacht, weil es ja auch direkt für Smartphones entwickelt wurde.
Ja.
Anders wie zum Beispiel Super Mario Bros. Deluxe auf dem Game Boy Color, was ja halt eine Portierung sozusagen vom NES war. Und da merkt man halt schon, dass der Game Boy Color nicht unbedingt für das Spiel ausgerichtet war, ne? Weil da kannst du extra mit dem, weil ich glaube, mit dem Steuerkreuz hoch oder runter halten, damit der Bildschirm sich nach oben und unten so verschiebt. Und das finde ich dann schon so ein bisschen albern, das so zu machen. Aber gut, sei es drum. Ich denke, wir sind aber auch mit dem Thema Super Mario für
Ja,
heute
ich will noch ganz kurz
durch.
was einwerfen
Ja?
zu Super Mario Run. Das Ding wurde tatsächlich von Nintendo selbst entwickelt, von Nintendo EPD, und Director war Shigeru Miyamoto.
Ah, okay, also da steckt dann schon jemand dahinter, der sich mit der Materie auskennt.
Ganz genau. Das wollte ich nur schnell einwerfen. Und weil ich es nochmal ganz genau habe, die ersten vier Level, die sind kostenlos, danach muss man dann bezahlen.
Okay, also falls ihr jetzt von diesem Spiel vielleicht noch nichts gehört habt, weil ihr vielleicht etwas jünger seid und ich glaube, es gab auch wenig Werbung für dieses Spiel in letzter Zeit, dann könnt ihr es euch ja mal angucken und ja, vielleicht gefällt es euch ja, falls nicht. Aber das würde mich jetzt persönlich mal interessieren. Also wenn ihr dieses Spiel kennt oder noch nicht kennt, ihr es mal ausprobieren wollt, schreibt uns eure Erfahrung doch einfach mal in unseren Kommentarbereich. Und dann vielleicht können wir darüber mal so ein bisschen diskutieren und vielleicht eignet sich ja das Spiel dann zu einem späteren Zeitpunkt nochmal zu sezieren.
Ja, genau. Kann man vielleicht nochmal einen Blick drauf werfen. Vielleicht dann auch mit dem etwas anderen Spiel namens Sonic Runners, das ein ähnliches Prinzip verfolgt. Aber früher erschienen ist.
Ah, okay.
Sollte man vielleicht dazu sagen. Ja, gut. Aber damit sind wir wirklich mit dem Thema Mario für heute durch. Wir hatten ein paar interessante Spiele. Ich hoffe, wir konnten euch da nochmal einen schönen Überblick zu den Spielen geben. Ja, das ist dann vorläufig auch der letzte Teil unseres Franchises gewesen. Wir werden erst wahrscheinlich wieder in ein paar Jahren, so wie beim letzten Mal, halt über Mario-Spiele in einem Franchise-Podcast sprechen, weil einfach der nächste System wäre halt die Switch. Und da haben wir erst Podcasts zu gehabt und deswegen, ja. Aber wir werden andere Franchise-Podcasts aufnehmen. Da dürft ihr uns auch gerne ein paar Vorschläge, wenn ihr so rein habt, bei denen ihr sagt, ach, da wäre doch mal ein Franchise-Podcast zu, ganz schön. Schreibt uns doch einfach in die Kommentare. Genauso wie alle anderen Vorschläge, die ihr zu Podcast habt. Wir schauen, was wir umsetzen können.
Ganz genau.
Gut, dann stelle ich dir jetzt mal die obligatorische Frage. Erik, was hast du denn letzte Woche gespielt?
Oh, ich habe letzte Woche eine ganze Menge gespielt. Das passt alles nicht in diesen Podcast, weshalb ich es auf drei Spiele mal reduzieren will. Ich hatte diese Woche noch meine letzte Urlaubswoche und da habe ich dann doch so einiges noch wegrezensiert, was möglich war. Aber ich habe auch ein paar Spiele so dann, nachdem ich sie rezensiert habe, auch privat gerne weitergespielt. Und eins dieser Spiele ist dann Donkey Kong Bonanza. Ich habe es ja schon mal in dem Podcast, den ich mit Markus vor kurzem aufgenommen hatte, schon gesagt, dass ich jetzt nicht so der allergrößte Fan dieses Spiels bin. Also ich finde es maßlos overhyped. Es ist kein schlechtes Spiel, aber es spricht mich persönlich halt nicht so an. Aber trotzdem habe ich Bock gehabt, es weiterzuspielen. Es war für mich einfach abends immer cool. Irgendwie, ich mache abends halt immer so einen Serienabend, gucke mir immer so zwei, drei Folgen von der Serie an und davor habe ich halt einfach mal eine halbe Stunde Donkey Kong Bonanza gespielt und ich finde, dafür taugt das Spiel allemal mit dem Gameplay. Und ich stehe jetzt auch kurz vorm Ende, werde dann dazu jetzt auch nichts weiter irgendwie groß sagen oder spoilern, noch wie auch immer, für alle, die es eben noch nicht gespielt haben. Aber was da am Ende noch so für Story-Momente passieren, habe ich persönlich nicht mit gerechnet. Das hat mich sehr überrascht, finde ich ziemlich cool. Und ich weiß nicht, wie es mit dir aussieht, Alex, ob du Donkey Kong Bonanza jetzt schon so weit gespielt hast, ob du weißt,
Also
worüber ich spreche.
ich bin noch nicht durch. Nein, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Aber ich werde es bald sehen, denke ich. Also ich mag das Spiel halt. Ja, ich werde es, denke ich, mal bald sehen. Ich dürfte ziemlich bald an der Stelle sein, an der du wahrscheinlich jetzt gerade bist. Gehe ich zumindest einfach mal von aus.
Ja, also bin ich mal sehr gespannt, wie dir dieser Twist dann gefällt, was da noch passiert. Und dann würde ich gerne mal mit dir darüber sprechen. Aber das kann ich sagen, hat mich sehr überrascht, finde ich cool, dass dafür Platz war in dem Spiel.
Ja.
Dann habe ich Kirby und das vergessene Land in der Nintendo Switch 2 Edition gespielt und habe da auch natürlich den, jetzt will ich schon sagen, den DLC. Nicht den DLC, sondern halt das, was eben zur Switch 2 Version gehört.
Es ist im
Spielt die.
Endeffekt die Erweiterung.
Genau, die
Aber eigentlich
Erweiterung.
ist es ein DLC, der halt nicht als DLC erscheint.
Ja, eben, ne? Also,
Wobei,
sprich.
wer das Spiel als Upgrade kauft, einfach nur, der kauft ja für 20 € eigentlich ein DLC dazu.
Ja,
Also,
eigentlich schon, ne?
ja,
Gut, also wir reden
egal.
über die Sternensplitterwelt, sagen wir es mal so.
Genau.
Und ich muss sagen, ich finde es spannend, wie Nintendo eben diese Erweiterung eingewoben hat. Denn es ist jetzt nicht einfach eine zusätzliche Kampagne, wie ich anfangs einfach davon ausgegangen bin. Man wählt übers Hauptmenü einfach jetzt hier die Sternensplitterwelt aus. Nein, wenn man glaubt, ich glaube, man musste die erste Welt abgeschlossen haben und wenn man die abschließt, in dem Moment startet dann auch so eine Videosequenz, wo dann eben dieser Meteorit einschlägt und die Sternensplitterweltkampagne beginnt. Und man wählt dann einfach ein paar Levels aus, also es sind dann immer zwei pro Welt, die auch immer erst freigeschaltet werden, sobald man den Bossgegner der jeweiligen Welt besiegt hat. Also ich habe das Spiel wirklich nochmal von vorne angefangen, weil ich es auf der Switch auch nie durchgespielt habe. Und dann erlebt man halt bestimmte Levels, die es ja schon gab, nochmals, aber nochmal ein bisschen anders. Also es sind zwar schon dieselben Levels, aber es gibt dann zum Teil auch andere Routen dadurch. Zum Teil kommt man auch an bekannte Orte. Es ist eine gute Mischung und ich finde, das sind ziemlich kreative Levels auch dabei. Und ich finde persönlich ist Kirby in das vergessene Land auch das bessere Jump'n'Run als jetzt zum Beispiel Donkey Kong Bonanza persönlich. Also fordert, also was heißt fordert mich, aber ich finde es ja innovativer, kreativer, intuitiver vielleicht sogar.
Okay. Ich habe Kirby auch gespielt, tatsächlich gerade erst in der Switch-Version. Ich mag es auch unglaublich gerne. Also ich finde, das ist ein sehr, sehr tolles Jump'n'Run. Sehr kreativ, wie sie die neuen Level da eingebaut haben und auch wie die neuen Level gestaltet sind. Weniger kreativ finde ich jetzt den Boss des DLCs. Ich will jetzt nichts dazu spoilern. Aber gut.
Ich habe schon gehört, der soll ziemlich hart sein.
Ja, der ist ziemlich hart, aber darum geht es mir eigentlich weniger. Ich will es hier, wie gesagt, nicht spoilern. Also, wer es noch nicht gespielt hat, soll selbst rausfinden, was ich damit meine, dass ich den jetzt nicht ganz so kreativ finde, den Boss.
Okay.
Was nicht heißt, dass er schlecht ist, aber ja. Nee, ich mag das Spiel. Tolles Spiel. Ich mochte schon das Spiel auf der Switch. Für mich das beste Kirby-Spiel, das es gibt. Eins der besten Jump'n'Runs aktuell. Ja, genau.
Ja, und dann kommen wir noch zum dritten Spiel, das ich diese Woche gespielt habe. Ebenfalls eine Nintendo Switch 2 Edition, diesmal von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Und ich weiß, wir müssen die Büchse der Pandora jetzt in diesem Gespräch nicht mehr aufmachen. Jeder weiß, ich mag dieses Spiel von den ganzen Zelda-Spielen. Mittlerweile am zweitwenigsten. Ich mag Tears of the Kingdom noch weniger. Aber jetzt trotzdem, ich wollte diesem Spiel in der Nintendo Switch 2 Edition nochmal eine Chance geben. Und ja, ich halte von dem Spiel immer noch dasselbe, aber ich finde es jetzt cool, dass es wenigstens vernünftig und flüssig läuft. Und was ich halt noch viel geiler finde im Spiel, ist halt die Einbindung von Zelda Notes auf der Nintendo Switch App auf meinem Smartphone. Weil gerade wenn man so Krogsamen sammeln will, man wird quasi wie ein Navigationsgerät zu denen hingeleitet und das macht tatsächlich Spaß. Und noch cooler finde ich halt, dass man an bestimmten Stellen der Spielwelt dann einfach noch Informationen zu den verschiedenen Orten erhalten kann, die dann halt höchstpersönlich von Prinzessin Zelda selbst auf Deutsch synchronisiert vorgelesen wird. Oder vorgetragen wird. Und das finde ich unglaublich atmosphärisch, was mich allerdings zu der Frage führt, warum ist dieses Feature nicht Teil des Spiels selbst und ich brauche extra die App dafür? Das geht mir einfach nicht in den Kopf rein.
Ja, vielleicht weil es zu viel Aufwand wäre, das jetzt noch nachträglich ins Spiel zu integrieren. Das wäre das Einzige, was ich akzeptieren würde, warum es nicht drinnen ist. Ich sag mal so, mich hat es nicht gestört. Es ist die kreativste oder beste Second Screen-Nutzung seit langem, die ich gesehen habe, in einem Videospiel. Aber ja, natürlich wäre es schöner, wenn es im Spiel direkt integriert wäre, einfach weil, ja, weil
Also
halt.
genug Zeit hatte Nintendo eigentlich dafür, das muss man jetzt
Ja,
schon sagen.
natürlich.
Ne?
Wer weiß, was der Grund ist. Vielleicht haben sie gemerkt, ups, wenn wir das einbauen, dann läuft das Spiel nicht mehr flüssig und das können wir nicht machen.
Gut, das weiß man jetzt natürlich nicht, aber
Ja.
ja.
Ich
Aber
habe
ist
keine
schon zu
Ahnung.
ja, aber ist schon ziemlich geil, das muss ich sagen. Was hast du denn gespielt, Alex?
Ja, ich habe zum einen Mandragora Whispers of the Witch Tree gespielt. Ich glaube, das müsste ich auch im letzten Podcast erwähnt haben, also im vorletzten mittlerweile, aber wir hatten ja diesen Zwischensonder-Podcast mit dem der Nintendo Direct. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, ob ich das letzte Mal erwähnt habe, aber Mandragora ist ein Metroidvania mit Souls-like-Elementen, wobei ich das Souls-like jetzt gar nicht so heftig finde. Gefällt mir unglaublich gut. Es ist wirklich ein tolles, ja, eigentlich Action-Rollenspiel mit Metroidvania-Dings, Side-Scrolling. Ist wirklich atmosphärisch, hat eine tolle Welt, erzählt eine gute Geschichte, macht Spaß. Also gefällt mir sehr gut, muss ich echt sagen. Also gefällt mir wirklich gut, das Spiel. Wird es auch bald bei uns auf der Seite einen Test geben.
Bin ich schon
Und
sehr
dann habe
gespannt.
Und dann habe ich noch Star Wars Outlaws gespielt auf der Switch 2.
Wie läuft es da?
Du wirst nicht glauben, ich war echt erstmal im ersten Moment so, wups, weil es sieht echt gut aus auf der Switch 2. Grafisch. Klar, man sieht an ein paar Stellen, die Abstriche gemacht werden mussten. Gerade auch so bei Frisuren und Charaktereffekten und so weiter und so fort. Aber, nee, es sieht schon richtig gut aus, das Spiel und läuft auch sehr flüssig mit 30 Bildern. Du hast keine wirklichen Ruckler in dem Spiel drin. Hin und wieder so Mikroruckler, die aber das Spiel nicht wirklich beeinträchtigen. Von daher, ja, eine sehr, sehr gute Umsetzung, würde ich sagen, für die Switch 2, die sich sehen lassen kann. Es gibt natürlich Sachen wie kleinere Pop-ins von Details, gerade wenn du im Speeder unterwegs bist, auch mal Texturen nachlade, aber alles nicht in dem Rahmen, dass es jetzt wirklich störend auffällt oder dass das meistens überhaupt auffällt. Also gerade dieses Spiel auf der Switch 2 hätte ich in dieser Form nicht erwartet, muss ich wirklich sagen. Ja. Bin ich schon sehr angetan von der Umsetzung.
Ja,
Also wer keine. Ja?
bin ich wirklich überrascht, wie gut sie das dann hingekriegt haben. Aber da merkt man halt anscheinend, dass die Entwickler mit der Switch 2 deutlich zu mehr imstande sind, als es damals bei der Switch die Möglichkeit war.
Ja, also ich würde auch sagen, die Switch 2 steht über der PS4, über der PS4 Pro wahrscheinlich sogar ein Stück, wenn ich jetzt das nach dem Spiel beurteilen sollte, aber natürlich unter der PS5 und Xbox Series. Deswegen, ich bin mal gespannt auf andere Spiele wie Resident Evil 9, dass er jetzt auch auf die Switch kommt und so weiter. Da kommen ja ein paar Spiele, die gar nicht mehr auf PS4 erscheinen und Xbox One. Und da bin ich echt gespannt drauf, was wir da sehen werden, weil die Spiele könnten deutlich besser werden, als man das jetzt im Moment erwartet.
Ja.
Wenn die Entwicklerstudios das hinbekommen, wir hatten schon zum Beispiel ein Witcher 3 auf der Switch, was ja auch überraschend gut portiert wurde, und das könnten wir jetzt wiederbekommen. Star Wars Outlaws ist das erste Ding für mich, das zeigt, ja, das ist möglich. Ja, Wild Hearts S zählt nicht ganz, auch eine sehr gute Portierung, aber das gab's, wenn ich, gab's Wild Hearts damals auf der PlayStation 4? Nee, glaub nämlich auch nicht.
Nee, ich glaube,
Das
das war ein
gab's.
PS5-Ding.
Ja, genau, so ein PS5-Ding. PS5 Xbox Series, PC. War nämlich auch sehr, sehr gut auf die Switch 2 umgesetzt worden, technisch. Natürlich mit grafischen Abstrichen, muss man sagen, aber dafür läuft es flüssig.
Ja,
Also.
und das finde ich auch persönlich wichtiger, dass das Spiel flüssig läuft, als dass ich jetzt unbedingt die High-End-Grafik habe. Ja, natürlich, je schöner das Spiel aussieht, desto besser ist es für mich im Endeffekt als Konsument. Aber ob jetzt die Textur dann nur zu 80 oder 70% dargestellt werden kann, wie es dann jetzt, sage ich mal, dann auf der großen Konsole der Fall ist, Gott, ich glaube, das wird mich dann am Endeffekt dann auch nicht mehr groß stören.
Ja,
Und
ganz
wenn mir
genau,
die
mich auch
Grafik
nicht.
besonders wichtig ist, dann muss ich es halt dann eben auf dem PC spielen oder auf einer der großen Konsolen, ne?
Ja, und wem das halt wichtig ist, der hat diese Konsolen dann auch. Aber wer halt keinen PC, keine PS5, keine Xbox Series hat, aber eine Switch 2, kann dieses Spiel jetzt wirklich auch spielen. Also Star Wars Outlaws ist das Beispiel. einfach in sehr in einer wirklich guten Portierung. Das ist das vollständige Spiel und du kannst es echt nicht irgendwie kritisieren und alles. Und es ist direkt die Gold-Edition mit allen DLCs dabei. Also von daher, nee, also ich muss sagen, hat Ubisoft echt ganze Arbeit geleistet bei dem Ding. Werden wir bestimmt auch in einem eigenen Podcast auch drüber reden über das Spiel, weil ich weiß, dass Arne das aktuell für das NMAC getestet hat. Der Test kommt dann auch bald. Und da werden wir bestimmt einen Podcast nochmal genauer drüber sprechen dann.
Ja. Ja, definitiv. Ich habe es ja auch letztes Jahr auf dem PC gespielt, müsste es eigentlich mal weiterspielen und beenden, habe es also nicht wirklich weit gespielt, war jetzt auch nicht so mein Lieblings-Star-Wars-Spiel bisher, aber ich hätte auf jeden Fall noch Lust, dann zumindest noch ein bisschen so die Story zu Ende zu treiben, weil die fand ich doch ganz interessant.
Also ich mag das Spiel, bestes Star-Wars-Spiel, ja, kann man schwer sagen, weil rein betrachtet sind wahrscheinlich die Jedi-Spiele die besseren Spiele. Die beiden, also Jedi Fallen Order und Jedi Survivor, aber sie unterscheiden sich halt auch in gewissen Punkten sehr stark von Outlaws. Ich mag das Spiel wirklich gerne. Es hat nicht in nur Stärken, keine Frage, aber ich verstehe auch nicht diese enorme Kritik, die teilweise an diesem Spiel abgelassen wurde, aus lächerlichen Gründen, die ich einfach nicht nachvollziehen kann. Aber gut, wollen wir jetzt nicht auseinandernehmen, wird vielleicht in dem Podcast thematisiert, werden wir dann sehen. Aber damit sind wir für heute durch mit dem Podcast. Was ihr nächste Woche hört, erfahrt ihr nächste Woche. Das steht nämlich jetzt noch nicht genau fest.
Das ist die Überraschungskassette aus dem Quelle-Katalog.
Ganz genau. Und ja, damit verabschieden wir uns und wünschen euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, wann immer ihr den Podcast hört, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.